Ich kann mich daran nicht mehr so richtig erinnern, da hatte ich Sex im Kino.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Na, guten Tag.
Guten Tag, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, ich muss das ganz kurz beschreiben, dass ihr euch das vorstellen könnt. Mike sitzt jetzt in einer Isoliermaterial gedämmten Ecke, die jetzt quasi schon rein akustisch perfekt ausgebaut ist. Und jetzt kommt nur noch der optische Schritt, glaube ich, noch ein bisschen Licht und Firlefanz und dann geht's hier los. Ich kann es kaum erwarten.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Streamer RGB-Leuchten aufrüsten da irgendwie mitmachen soll. Wer hat damit eigentlich angefangen? Wer hat gesagt, dass man changierende LED-Lichtspiele, das ist so ähnlich wie Wasserspiele in Versailles damals. Irgendwie hat damit jemand angefangen und dann war es auf einmal an allen Höfen Europas, musste das so sein. So ähnlich ist das mit LED-Beleuchtungssituation bei Streamern.
Ja, man richtet sich immer nach dem Größten aus, ne? Und dann sieht es überall gleich aus. War ja mit Versailles genauso.
So ist es.
Ja, sehr interessant. Sehr interessante Verbindung auf jeden Fall. Ja, also da gibt es ja, ich meine, was ich halt super krass finde, ist, dass mittlerweile alles so changierend LED-mäßig unterfüttert ist. Hier so Tastaturen beispielsweise, wo du dann dir richtige Beleuchtungskonzepte zusammenbasteln kannst, dass du dann immer ganz genau weißt, dass du hier deinen spezifischen Farbverlauf einbaust. Und ich muss ja sagen, ich bin ja echt so ein richtiges Opfer, was das Thema angeht. Meine komplette Wohnung ist mit Philipp Hue-Lights irgendwie ausgekleidet und mein komplettes Büro und Studio. Ich kann meine ganze Wohnung über mein Handy sozusagen beleuchten und einstellen. Also da ist sehr viel Geld geflossen.
Auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen teuer, weil man kauft den Scheiß immer spontan im Baumarkt und nicht billig im Internet. Ne? Also ich zumindest irgendwie. Ich weiß nicht. Bin dann immer eher so spontan bei sowas und dann ist so ein Tag Amazon warten mir schon zu viel.
Ja, man hat dann irgendwann so dieses Gefühl, zack, ich brauche jetzt da mal noch eine Lampe. Es ist einfach so.
Genau.
Ja. Es ist mal wieder an der Zeit. Aber ich habe, also was Preise angeht, bin ich mittlerweile, was das dieses Hü-Thema angeht, bin ich mittlerweile preissensibel. Ich weiß, was, wann, was, wo kosten darf.
Oh, okay, na nicht. Gut. Vielleicht greife ich da auf deine Expertise nochmal zurück.
Na, ich habe von diesen Standleuchten habe ich mittlerweile schon 8.
Okay.
Und die changieren immer so zwischen 320 und 250 Euro. Das Stück. Und deswegen, ich warte immer ganz genau drauf, wann diese 250-Grenze erreicht ist. Und wenn mir jetzt jemand zu diesem Podcast schreibt, Alex, ich habe die schon mal für 220 gesehen, dann raste ich aus. Dann raste ich komplett aus. Ja. Jedes Mal, wenn ich die bei 250 sehe, sage ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe noch eine Ecke, in die ich die stellen kann. So, ne? Apropos Podcast und Fragen stellen. Ich würde jetzt hier mal ganz kurz, wenn ihr das auf Spotify gerade hört, könnt ihr mal uns die Frage beantworten, was wir in Zukunft in diesem Podcast für euch noch optimieren können, was wir besser machen können, thematisch, inhaltlich, vom Gesprächsfluss vielleicht strukturierter oder weniger strukturiert, können wir uns gerne mal Feedback geben. Und selbst wenn ich jetzt das verkackt haben sollte und die Frage eigentlich was anderes heißt, schreibt mir trotzdem eine Antwort genau auf das, was ich euch gerade gefragt habe.
Du meinst, wie wir es noch besser machen können?
Noch viel besser, auf jeden Fall.
Was könnten wir eigentlich besser machen? Noch strukturierter, ernsthaft?
Weiß ich nicht. Ich bemerke das bei vielen Podcasts, dass die halt so eine Art Einstiegsritual haben beispielsweise. Sodass die Leute sich zu Hause fühlen, angekommen fühlen und dann wissen, was auf sie zukommt. Vielleicht da sowas.
Ja. Dachte ich, mittlerweile ist das auch unser Einstiegsritual, über persönliche Gesundheitsthemen zu referieren.
Zart wie Kruppstahl, der Gesundheitspodcast.
Ja, ist diese Woche leider nicht bei, also jetzt, wo du beim MDR bist, passt das ja eigentlich, ne? Da können wir das Format ja auch langsam dahin entwickeln aufs Zielpublikum. Nee.
Es ist auf jeden Fall was ich gelernt habe durch meinen Auftritt im Fernsehen, dass man halt für so eine diverse Zielgruppe echt krass seine Sprache und auch die Tiefe seiner Erklärung zurückschrauben muss.
Also Sprache dachte, zurückschrauben, wie meinst du das?
Naja, also beispielsweise war so das Thema, dass der Begriff Content Creator oder so, sowas kann man nicht verwenden. Also da muss man echt sowas wie Inhalteersteller sagen.
Ja, ja, okay.
Und man, man darf auch in keinem Thema zu tief ins Detail gehen. Das ist völlig irre. Und ich dachte immer, im Internet wären alle dumm. Offensichtlich ist das eigentlich eher die Intelligenzelite im Vergleich zum Fernsehpublikum.
Es ist, was heißt Intelligenzelite, aber.
Das war jetzt ein bisschen populistisch ausgedrückt, damit es im Fernsehen gut funktioniert.
Ja, sagen wir mal das Gegenteil vom Fernsehprekariat, ne, was immer das auch ist. Ich glaube, die sind halt bei solchen Sachen wie, ich meine, jetzt so der normale süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Leser oder sowas, ne? Der weiß ja, dass es sowas wie TikTok gibt, der weiß, dass es sowas wie Instagram gibt und was weiß ich, auch wenn er da lange nicht dran teilnimmt. Und da weiß auch, dass das ein komplettes Paralleluniversum ist. Dessen sind die sich bewusst. Und auch der Größe und der Tiefen und der Unverständlichkeit, die es da gibt, ne? Also sind sich da, also in Anführungsstrichen ältere Leute, sag ich mal, von ihrem Medienkonsum aus betrachtet, ältere, altmodische Leute, sind sich dessen schon bewusst. Und wenn die was hören wie Content Creator, vermuten die hinter dem Begriff was viel, viel weniger Banales, als es eigentlich ist. Für die war das früher ein Showmaster oder ein Redakteur in Eigenanstellung oder irgendwie sowas. Und wenn man denen das so erklärt, dann ist es dann so, aha. Und die stellen sich unter Content Creator was viel, viel tiefer gehendes, was viel, viel Größeres irgendwie vor. Und das hat man ja oft, dass man so in Materien, mit denen man sich überhaupt nicht auskennt, dann hinter bestimmten Schlüsselbegriffen gar nicht so banale Erklärungen und banale und flache Sachen vermutet. Verstehst du, was ich meine? Also deshalb ist das so, das ist so ein bisschen das Begriffsgefälle, ne?
Das ist der Punkt. Du musst halt jeden Begriff erklären und jedes Konzept erklären. Und wenn du dann so eine Talkshow hast beispielsweise dann von 70 Minuten, dann schaffst du halt einfach auch sehr wenig Strecke. Wenn du jedes Thema erstmal runterbrechen musst und im Klein-Klein das sozusagen aufschlüsselst und gar nicht zu dem Punkt kommst, der eigentlich diskutiert werden muss. Das ist auch so ein Diskussionspunkt, den ich mit dem MDR habe zu meinen Videos, weil also verständlicherweise auch, weil ich bin ja immer so der Meinung, das eine baut auf dem anderen auf. Ich kann nicht jedes Konzept grundlegend jedes Video neu erklären.
Und wenn man ja, dann ist schon richtig klar, aber wenn du dann nicht als Content Creator, sondern als redaktionell Verantwortlicher oder was weiß ich irgendwie dann auch gebrandet wirst, dann denken sich dann diese Leute, ja, was ist denn das jetzt für einer? Ist das nun ein Content Creator oder weißt du, deshalb hast du den Gleichlauf zwischen den Begriffen ja noch nicht hergestellt, wenn du von Anfang an dieses Fremdwort vermeidest und nicht sagst, ein Content Creator ist dies und das.
Ja, du hängst dich jetzt das zu sehr ist ja an diesem einen Begriff auf. Ich meine das jetzt so allgemein. Also du kannst kein spezifisches Thema diskutieren, weil du immer wieder erst zurück auf das Grundthema gehen musst, das Grundthema erklärst und dann die Herleitung, wie du überhaupt auf das spezifische Thema kommst und warum das diskutiert werden muss. Und dann kannst du erst anfangen, das spezifische Thema zu erklären und dann ist die Sendung vorbei.
Das ja, halt aber ganz ehrlich, das ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also dem Metier bist du ja geschult. Ich meine, du stellst dich ja als Lehrer ja auch nicht hin und machst die Hausaufgaben für die Leute, die es nicht gemacht haben, dann nochmal. Also dann muss man dann, wenn man das nun unbedingt wissen will, das auch ein bisschen vor- oder nachbereiten, so ein Thema oder mal was dazu lesen oder irgendwie sowas. Und das ist ja eine Publikumssparte, dem man sowas durchaus noch zutrauen kann. Ne? Also, dass sie dann zumindest mal googeln oder sich irgendwie Erklärungen holen.
Meinst du wirklich, Mike?
Ja.
Meinst du wirklich?
Ja,
also denke ich meine schon. Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass es zumindest in meiner Zielgruppe so ist, dass sich die Leute wirklich mit Konzepten und Dingen auseinandersetzen. Das sind teilweise echt krasse Kommentare drunter, wo wirklich auch Gedanken entwickelt und weiterentwickelt werden. Und wenn ich mir so angucke, was so als Feedback ist, ja, super viel geschrieben worden es wird ja immer super viel geschrieben über Hart aber fair. Und was da teilweise im Feuilleton gelandet ist, da dachte ich so, wie bist du überhaupt an diese Position gekommen, meine Güte?
Ja, gut, also was heißt Position? Nur weil das ein französisch angehauchtes Fremdwort ist, Feuilleton, heißt ja nicht, dass die Heidis, die da schreiben, irgendwie eine Ahnung haben. Beim Feuilleton landen auch ganz schnell die Leute, die im Wirtschafts- und Politikteil nicht gewollt sind. Ne? Die können sich dann halt, keine Ahnung, wie aktuell in der Erfurter Oper irgendeine missratene Rheingold-Version von einem kastrierten Ring der Nibelungen angucken oder so und dazu ihren Senf ablassen. Tut nicht weh. Ne? Das ist so... solche Leute sind früher wahrscheinlich ins Archiv versetzt worden. Und jetzt mal wirklich, also wenn du dir teilweise Buchrezensionen oder irgendwelche Sachen heutzutage im Feuilleton durchliest, mancher Zeitungen, dann merk selbst ich, dass das vor 15, 20 Jahren eine andere Qualität war.
Ja, aber also vielleicht weil es damals noch mehr im Mittelpunkt des Lebens stattgefunden hat. Ne? Vielleicht hat es auch einfach an Bedeutung verloren.
Ja, hat ganz eindeutig, natürlich, klar. Wenn im Feuilleton Scheiße geschrieben wird, ist das verheerende Feedback bei Weitem nicht mehr so hoch, wie wenn du früher Bruckner mit Mahler verwechselt hast oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist ganz einfach so. Das hat an Relevanz da ein bisschen eingebüßt. Ne? Das ist nicht mehr...
Und auf der anderen Seite ist es ja trotzdem noch wichtig, was Kommentatoren und Meinungsblogger zu Dingen sagen. Also es hat sich einfach nur, vielleicht hat sich einfach nur entweder das Zielpublikum verändert oder die Darreichungsform.
Ja, na gut, also es war schon immer ein gewisser Prozentsatz an Wichtigkeit des Feuilletons bei dem gedruckten, wie soll ich sagen, bei den gedruckten Medien, ne? Also den wirklich physisch in der Hand habbaren Zeitung und so weiter, aber je mehr die Auflagen darunter gehen, umso mehr geht natürlich auch noch die Aufmerksamkeitsschwelle dieses Prozentsatzes, die daran interessiert sind. Also ich keine Ahnung, also von meiner Oma, eine Freundin, kann ich mich erinnern, die hat in der Zeitung nur den Kulturteil gelesen. Ne? Ein anderer Scheiß hat die gar nicht interessiert. Irgendwie.
Das ist Psychohygiene.
Es gibt ja auch Zeitungen, die ausdrücklich großen Wert auf einen breiten Feuilleton-Teil legen und so weiter. Ne? Also das ist schon, will ich jetzt nicht so komplett abkanzeln, aber für die aufmerksamkeitsgetriebene Presselandschaft heutzutage ist das natürlich, wenn Anna Netrebko nicht gerade schwanger ist oder ein Bild mit Putin macht oder irgendwie sowas, dann ist da das Klickpotenzial schon ein bisschen... Wobei ich will da jetzt nicht zu nahe treten. Ich weiß gar nicht, wie die sich in letzter Zeit so positioniert
haben. Ich wollte gerade sagen, ist sie jetzt wieder akzeptiert?
Ich meine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nur, am Anfang des Ukraine-Krieges wurden ja auch die russischstämmigen Kulturschaffenden so ein bisschen sortiert. Ne? Ja, also in den klickgesteuerten, aufregungsgesteuerten Medien ist es ein bisschen schwierig. Ne? Natürlich hast du da, wenn du so einen Machtmissbrauchsskandal wie an der Oper in Erfurt mit Guy Montavon und einem Intendanten, der dann beurlaubt wird und was weiß ich, oder so eine Schmutzwäsche, wenn da gewaschen wird, aber das ist ja dann...
Das interessiert dann immer mehr Leute.
Ist dann eher Boulevard. Ne? Ja, das ist ja dann gar nicht so Feuilleton, aber das ist... wird dann auch immer noch, um die Aufmerksamkeit für diese Seiten zu steigern, da ein bisschen mit reingepasst. Also wenn dich sowas interessiert, ich kenne ein, zwei Leute, die Redaktionsleiter sind beim Feuilleton. Ich glaube, es ist schon auch ein cooler Beruf, aber man hat auch echt mit einem Haufen Idioten zu tun. Ne? Also so richtig. Ich gehe zum Beispiel ultra ungern auf Theaterpremieren. Ne? Oder wenn ich auf eine Theaterpremiere gehe, dann so diese Stehhäppchenparty danach, das versuche ich dann immer mit allen Mitteln zu vermeiden, weil wenn da irgendwelche Idioten sich die Taschen vollhauen und du angelabert wirst, furchtbar.
Das ist genau der Punkt, wenn man dann auch bekannt ist, sage ich mal, in diesem Kreis, ne? Und die Leute sich dann auch noch wichtig da fühlen, dass du dann auf der Premiere bist und dann so zum Handshake vorbeikommen, oh ja, und wir müssen mal hier und da das machen und blablablub. Das ist dann halt auch super anstrengend, weil die dann natürlich bestätigt sind in dem Moment in ihrem Ego, dadurch, dass da gerade eine Premiere stattfindet und dann, ich fühle es ganz genauso, was du meinst, ich fühle es.
Im Weimarer Nationaltheater kann ich mich mal an so eine Premiere erinnern irgendwie, ich meine, es war ein Juli C. Stück, bin mir nicht ganz sicher.
Oh Gott, warum?
War gut, war ganz gut. Aber da kann ich mich dran erinnern, dass da so ein Haufen Gesülze gerade von diesen ganzen Kritik-Rumschwurblern war oder irgendwie. Und die Schauspieler und selbst der Intendant oder so, ich habe mich da mit dem Intendanten unterhalten oder so. Wir haben überhaupt nicht über das Stück geredet, ne? Wir haben über irgendwelche Parkettfußböden in Veranstaltungsorten oder über die nächste HSB-Tour oder so ein Kram. Die Leute, die damit initial zu tun hatten, die hat das gar nicht so sehr interessiert. Die wollten jetzt danach gar nicht so sehr darüber labern, ne? Halt sondern Arbeit, vielleicht, ne? Auch erstmal ein bisschen Abstand oder irgendwie sowas, ne? Und dann dieses, ach super, und ha und hier und da und war das so gemeint und hier und ach, dass da jeder noch sein Hintergrundgesülze loswerden muss bei irgendjemandem. Ich glaube, das sind Theateraktive nach, also an Premiereabenden sind da auch ganz schöne Opfer teilweise von irgendwelchen Laberheinis, die da ihren Quatsch loswerden wollen, ne? Also nehme ich zumindest so wahr, ohne dass ich, also ich betrachte die Szene natürlich nur von außen. Ne?
Ich frage mich ja, wie relevant dieses Thema der letzten 20 Minuten für die Leute für diesen Podcast sind.
Also ja? mich bewegen solche Fragen. Also
wir müssen auch mal zusammen ins Theater gehen, Mike. Wir müssen generell mal irgendwie zusammen mal so dieses, also falls du dich erinnerst, vor 4 Jahren haben wir ja gesagt, und dann machen wir einfach mal so Sonderfolgen, wo wir zusammen in eine Ausstellung gehen oder sowas. Hat ja herrlich funktioniert mit dem Plan.
Hat bis jetzt ultra, ultra herrlich funktioniert, ne? Also ich glaube, 1-2 F-Haus-Konzerte sind es bis jetzt geworden. Ne?
Und das nur zufällig, weil ihr da gespielt habt, ja.
Haben wir das mal hingekriegt, aber was hältst du eigentlich, weil wir gerade bei Ausstellungen sind, was hältst du von solchen Sachen, wie das jetzt gerade in Erfurt ist, diese, das ist ja jetzt auch gerade wahnsinnig Mode, mit ganz großen Künstlernamen irgendwelche Multimedia-Ausstellungen zu machen, in denen nicht ein einziges Original hängt.
Du meinst diese mit Lichtinstallation?
Ja, ja, diese ganzen Projektionskrimskrams und irgendwelchen interaktiv. Also Quatsch. Und
ich war in Barcelona, war ich bei so einer Dali-Ausstellung und das war schon sehr gut gemacht. Also, wo du dann quasi in die Werke reingehst und mit diesen Illusionen dann so ein bisschen durch die Gegend fliegst, sehe ich jetzt eigentlich nichts Verkehrtes dran.
Mich interessiert sowas wirklich komplett ein Fuchs. Warum soll ich in ein Werk reingehen? in ein zweidimensional gemaltes Bild von Dalí.
Aber also ich meine, standst du noch nie vor einem Bild und hast dir gedacht, ich würde mich jetzt gerne reinschrumpfen und in dieser Szenerie mal kurz irgendwie leben? Also jetzt natürlich nicht bei Sachen wie Guernica, logischerweise. So, aber you know what I mean.
Ja, Saturn frisst seine Kinder, gell? So. Genau, live dabei. Nee, es floß der Medusa, du bist dabei.
Oh Gott.
Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst, klar, aber ja, natürlich so fantasiemäßig, aber ich glaube, das widerspricht komplett der Intention des Künstlers.
Meinst du?
Ja, also komplett. Nicht. Hätte Dalí sowas gewollt, dann hätte der Installation gemacht.
Reden ja jetzt erst, also erstens würde ich jetzt mal behaupten, dass Dalí nicht nur Dinge auf Leinwand gemalt hat.
Nein, sondern der hat auch Plastiken angefertigt.
Eben deswegen, also das sozusagen das 3D-Objekt schon in seinem Sinne war, das finde ich schon.
Wenn er 3D wollte, hat er 3D gemacht.
Und wenn er solche Installationen hätte damals in dieser Form produzieren können, hätte er es bestimmt auch gemacht. Also ich würde das jetzt gar nicht ausschließen. Aber was noch kurz dieses Eintauchen in die Szenerie angeht, ich denke schon, dass das der Wunsch von vielen Künstlern war, dass man als Zuschauer quasi in diese Szenerie rein da drin verschwindet. Also so ein Brügel, so ein typischer Brügel funktioniert ja gar nicht, ohne dass du dich da reinzoomst selber und dir diese Szenerie in kleinen Ausschnitten anschaust und diese ganzen Details wahrnimmst.
Ja, aber das ist für mich wieder so eine multimediale Abkürzung irgendwie. Das ist wieder eine Verkümmerung, eine Auslagerung der menschlichen Fantasie. Dessen, was ja, der Künstler beim Rezipienten machen wollte. Weißt du, das ist für mich das Gleiche. Ich habe neulich im Supermarktregal zum Naschen fertigen Keksteig gesehen. Weißt du, also nicht wie bei Oma, dass du mal das Glück hast, ein Stückchen Keksteig abzukriegen und das ist was ganz Besonderes, sondern du kannst dir jetzt ein halbes Kilo Keksteig fertig zum Fressen kaufen.
Das ist halt Dekadenz, ne?
Und das ist Dekadenz und das ist für mich auch in der künstlerischen Rezeption so eine Art Dekadenz, ne? So wie du nicht mehr am Kopf rechnest, sondern einen Taschenrechner nimmst, wie wir alle davon versaut sind. Ich nehme mich ja davon nicht aus, ne? Um Gottes Willen, ich nehme ja selber ganz viele Abkürzungen technischer Art und Lagersachen aus oder lese mir mal eine Zusammenfassung von einem Buch durch, um schlau zu wirken als das Buch selber, ne? Aber wär ich der Künstler? Boah, ich hätte da echt ein Problem damit. Gibt sicher solche und solche Künstler, absolut. Verstehe ich aber die Genialität von einem Künstler eben, dass du, wie du sagst, so dieses Gefühl hast oder vor einem Bosch-Bild, ne, dass du da ja wirklich reingesogen wirst und dir vorstellst, um Gottes Willen, ne?
Da möchte ich auch nicht wohnen.
Genau darum ging's ja aber auch damals, ne?
Ja, aber ist das nicht eigentlich so ein ganz grundlegender Widerstreit in der Kunst, dieser Widerstreit zwischen Purismus und Dekadenz? Also ist das nicht so alt wie die Kunst selbst?
Ja, gut, also Hegel würde dir da jetzt ein 300-Seiten-Buch dazu schreiben in seiner Kunstethik, hat sich ja dann auch Marx dran abgearbeitet und so, also hochinteressant, aber ganz schwer verständlich, also da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, aber da kann man interessante Aspekte mitnehmen. Ja, aber ich finde, da wird das Auge des Betrachters auch zu sehr vorgegeben, ne? Also das, was der Künstler dir eigentlich zeigen wollte, wird ja erweitert. Und warum hat er den Baum nicht von dieser Seite gemalt, sondern nur von dieser Seite? Und auf einmal sehe ich den doch von einer anderen Seite. Und
okay, also ich meine, da geht es natürlich, da überspringt man die Grenze von der bildenden Kunst zur darstellenden Kunst irgendwie, ist klar. Aber auch, also ich meine, in der darstellenden Kunst, das ist ja auch Interpretation vom puren Werk. So, also warum sollte es bei der bildenden Kunst nicht auch sein?
Nee, ich sag doch, das ist legitim. Also ich sag nur, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also für mich ist jede Bleistiftzeichnung von Van Gogh mehr wert als jedes Multimedia-Massaker, was man da für 28 Euro Eintritt irgendwo um die Ohren gehauen bekommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich da zu sammlungsverseucht. Für mich ist das Original halt wirklich die Sache. Man will, also Authentizität und, wie soll man sagen, Legitimation des künstlerischen Ausdrucks geht für mich meistens nur vom Original aus. Und da weiß ich nicht, vor wie viel Nachbildung in Museen ich schon gestanden habe und habe gedacht, das ist Original. Ne? Mhm. Hat natürlich auch viel mit eigener Einbildung zu tun. Aber verstehst du mich, was ich meine? Also das ist ja ein anderes Gefühl. Du hast eine andere Nähe zum Künstler.
Ich gebe dir recht, aber diese Installation wird ja zum Kunstwerk selbst. Weil es ja auch wieder es ist ja ein Akt.
So wird es aber nicht verkauft. So wird es aber nicht verkauft.
Also, aber es wird doch als Experience verkauft, oder?
Ja, als Experience, aber von wem? Es steht da groß der Multimedia-Künstler drüber.
Ach, also dass das sozusagen als Cover
Da steht nicht der Multimedia-Künstler drüber, sondern da steht ganz groß Dalí, Van Gogh, Klimt.
Experience.
Ja, aber der Name ist am größten geschrieben. Ne?
Ja, aber es geht ja auch um das Werk, das da erfahren wird. Also es geht ja nicht darum, dass es dargestellt wird, sondern dass man eine Erfahrung damit hat. Also der Anspruch ist halt einfach ein anderer, ne? Es ist jetzt nicht so von wegen, du kannst dich ganz intensiv mit dem Originalwerk auseinandersetzen, sondern du hast eine Erfahrung damit, was auch immer das bedeutet.
Ja. Nee, ich verstehe schon, was du meinst, klar, ne? Aber
ist halt natürlich auch hart davon abhängig, ob es gut gemacht ist oder nicht. Das in Barcelona war beispielsweise sehr gut. Ich war vorher auch skeptisch und dann waren wir da drin. Und ich muss sagen, es war echt, also kann ich empfehlen. Ne, wenn solltet ihr in Barcelona sein oder auch hinfahren wollen, das lohnt sich. Auch deswegen war auf dem Weg dahin eine ganz gute Braugaststätte ist, wenn ich das jetzt mal auf
eine gut Deutsch... Eine Braugaststätte, das klingt so nach, weiß ich nicht, nach Butterfahrt nur, mit Bettenverkauf.
Nur in Katalanisch halt, ne? Eine Braugaststätte nur auf Katalanisch. Hm. Nee, die haben sehr gutes und sehr variables Bier da. Das war sehr schön.
Was ist variables Bier?
Naja, es war halt wie so ein Hipster-Craft-Bierladen, nur auf Katalanisch. So.
Ach so. Hm.
Ja, und da läuft man direkt von der U-Bahn, wenn man da hingeht, läuft man da direkt dran vorbei. Gibt's auch lecker Essen.
Schön.
Ja.
Schön.
Generell naja, gibt es in Barcelona überall lecker Essen. Es ist eigentlich völlig egal.
Barcelona ist schlimm, ja.
Es ist fantastisch. Es ist so fantastisch.
Wunderschöne Stadt, aber so der Airbnb-Tourismus ist da irgendwie so ein bisschen...
Ah, ist krass. Also wirklich, das ist halt eine Stadt, in der kannst du nicht leben.
Nee, also ich glaube, wer ich, wie heißen die Einwohner Barcelonas denn? Ja, ich ein Katalane in der Hauptstadt Kataloniens. würde mir das richtig auf den Sack gehen. Aber so richtig, also noch mehr, noch schlimmer als Prag oder so.
Ja. Wobei Prag sich in den letzten Jahren doch auch krass in diese Richtung entwickelt. Also ja, wenn ich überlege, wie das vor 10 Jahren war und wie das jetzt ist, ist es auch schon wieder ein Stückchen schlimmer geworden. Also ein ganzes Stückchen schlimmer. Hm. Schlimm, schlimm. Also Prag habe ich mir lange vorstellen können als Ort, in dem ich auch lebe. Einfach, weil es für mich einfach die tollste Stadt überhaupt ist. Barcelona ist
nah dran. Das verstehe ich voll, ja.
Barcelona ist nah dran. Finde ich auch, habe ich mich auch direkt total drin verliebt. Aber da ist halt klar, du kannst da nicht. Das ist völlig unmöglich. Also in irgendwelchen Vierteln, die tatsächlich ein Stück weit weg sind vom Kern. Aber da ist es ja schön. So gotisches Viertel und ich weiß jetzt nicht, wie das danach heißt.
Aber gut, man hat halt dann wirklich den Eindruck, das sind halt wirklich dann deine Nachbarn, dann irgendwelche russischen Oligarchennichten oder Apartment 1, 2, 3, 4 und 5 sind dann deine Nachbarn im Aufgang,
ja.
Ne? Wenn man sich da mal eine Wohnung irgendwie leisten sollte. Und das ist halt, oder könnte. Und das ist halt, finde ich, was die Städte auch so komplett ausbluten lässt. Also für mich ist zum Beispiel auch Wien, ne? Ja. Für mich wär ein Wien-Ausflug, ohne dass ich da bei Freunden, Freundinnen übernachte oder in einem schönen, alten, ehrwürdigen Hotel, wäre so ein Ausflug für mich nicht komplett, ne? Also mir da irgendeine gesichtslose Airbnb-Bude zu mieten, da ein loszumachen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das hat für mich keinen... Ja, das hat für mich keine Urlaubs-Vibes für solche ehrwürdigen Ausflugsziele, ne? Ja. Also Airbnb kann ich mir vorstellen, in Reykjavik oder was weiß ich, da kann man sowas mal machen, aber das macht man doch nicht in Lissabon, in Wien oder in Prag oder so.
Gut. Okay, ne? Also zugeben.
Oder Budapest kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Das ist natürlich jetzt eine krasse Geldfrage, ne? Also in Wien so ein alt ehrwürdiges Hotel kann ich mir beispielsweise nicht leisten, da war ich bis jetzt einmal im Airbnb und einmal in so einem normalen Hotel, wobei das ein geiler Ausblick hatte, direkt aufs Rathaus.
Ja, du, ich rede ja nicht davon, dass du dich jetzt hier gleich mit Sachertorte durchfüttern lassen sollst beim Frühstück. So ein Hotel, es gibt zum Beispiel ich habe mal in einem Hotel übernachtet am Wiener Westbahnhof, so ein altes, das aber so ein bisschen abgeranzten Charme hat, ne? Da ist halt der rote Teppich so ein bisschen ausgeflust und abgetreten.
Auch, das ist auch der und Punkt bei so alt
ehrwürdigen was ich meine?
Sachen, ne? Also sind die noch lebendig oder sind die schon so im Stadium des Vergessenwerdens?
Ja, ja, genau. Und das hat so einen gewissen Charme, finde ich. Genauso wie ein Wiener Kaffeehaus. Keine Ahnung, da muss eigentlich noch aus der guten alten Zeit, als man da noch rauchen durfte drin, müssen die Gardinen eigentlich auch noch so grau am hängen und die schönen Lampen an der Wand ein bisschen eingestaubt sein oder irgendwie. Also so eine Patina, finde ich. Mm. Brauche ich da irgendwie immer fürs Feeling, also in solchen Städten zumindest und gar nicht so sehr dieses Hochglanz Instagrammable-mäßige. Ne? Das wobei ist irgendwie, da kannst du auch Urlaub in Dubai machen oder sonst wo. Ne?
Also ich glaube, du unterschätzt die Variabilität von Airbnb-Wohnungen, beispielsweise in Split. Mhm. Ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, da war ich in einem von zwei überhaupt nur existierenden Räumen mit einem vollständig erhaltenen gotischen mit einer vollständig erhaltenen gotischen Decke. Und dieses Zimmer war direkt im ehemaligen Kaiserpalast. Gegenüber der ersten Kathedrale der Welt. Das war mein Airbnb in Split während Corona. 50 Euro die Nacht. Völlig insane. Also sowas kriegst du natürlich vor allen Dingen.
Ja, das ist jetzt nur so ein Klischeebegriff für mich, Airbnb von diesem.
Klar.
Also verstehst, was ich meine. Klar. Natürlich gibt's da auch, kannst du dir auch am Comer See in einem Bergdorf einen idyllischen Bauernhof bei Airbnb schießen. Das geht natürlich auch, ne? Klar.
Also ich finde, gerade durch solche Plattformen kriegt man noch viel, viel spannendere Sachen. So, oder mal auf einer Burg übernachten oder solche Geschichten. Das geht dadurch ja viel einfacher als früher. Also ich bin da ein Fan von, muss ich sagen. Also ich finde auch diese Grand Hotel-Geschichte reizt mich auch. Aber ich habe das jetzt gesehen, als wir in Karlsbad waren. Man gibt halt einfach sehr viel Geld für einen alten Namen aus.
Dann stimmt dort was nicht, ne? Also wenn du da gerade drüber nachdenkst, Geld auszugeben und dass dieses innere Gefühl dann ist so eine Disbalance dann dazwischen da, ne? Dann haut da ja irgendwas nicht hin.
Aber also, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Karlsbad einfach gerade stirbt ohne Russland.
Das ist wahrscheinlich, das kann schon gut sein, ja.
Also du kriegst mittlerweile in der ersten Reihe, kriegst du wieder Wohnung zu einem Preis, wo du dir denkst, also könnte man jetzt eigentlich mal mitnehmen als Wochenenddomizil. Naja, du als alter Immobilienhai wirst das wissen, so irgendwie 80 Quadratmeter erste Reihe in Karlsbad für 150.000 Euro, das ist ein Schnapper.
Ja, wieso wohnen wir da noch nicht?
Sag mal. Naja,
eben. Ja. War an der Flaniermeile, ja, aber ich habe halt leider vom Markt in Karlsbad keine Ahnung.
Ja, es ist halt kein autogerechter Standort.
Ja, also
das ist halt ein bisschen schlecht.
Also ganz im Ernst, das ist halt so ein kleiner Immobilienheirat, ein Rat eines Immobilienhais, Wannabe-Immobilienhais. Wenn das eine Immobilie ist, die du problemlos im Internet findest, dann brauchst du die nicht kaufen. Dann ist entweder viel zu teuer oder irgendwas anderes ist scheiße, die eigentlich, also ich habe bis jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal durch einen Internetkontakt eine Immobilie gekauft habe. Normalerweise ist das nur über Kontakte und unter der Hand. Also die coolen Sachen, die tauchen nicht im Internet auf.
Junge Mike, du steckst da tiefer drin, als ich gedacht hätte.
Ist einfach so. Also es ist so.
Crazy.
Ist leider so. Das Networking ist wie auf dem Flohmarkt. Ne? Also wenn du halb neun auf dem Flohmarkt aufschlägst und denkst, du hast was Geiles gefunden, dann sind die ganzen geilen Sachen schon weg.
Nee, ne? Wenn du überhaupt auf dem Flohmarkt aufschlägst.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das sind ja auch so Refugien, die sind halt durchs Internet jetzt, wo jeder weiß, was alles wert ist, ist es manchmal schwierig.
Naja, ist ja so der Standard-Trick, geh rum, schau dir in deiner Stadt die Gebäude an und wo du denkst, da könnte was sein, klingelst du und fragst, ob die Leute verkaufen.
Ja, gibt's. Also, kenne sogar jemanden, der hat sogar mal so ein Haus gekauft, ja. Schon also wieder, ein Einfamilienhaus.
Schon wieder kein Bock, ey. Schon wieder, wisst ihr, das ist schon wieder so dieses, alleine der Umstand, dass man wieder irgendeinen Klüngel haben muss, dass man da an irgendwas rankommt, finde ich schon wieder schwierig.
Nein, du musst dich einfach, du musst da ein bisschen schicksalsergebener sein. Also, was weiß ich, gerade weil ich nicht so viel klüngel oder so, sind mir bestimmt so viele Gelegenheiten durch die Finger geronnen oder die habe ich gar nicht mitgekriegt, aber du musst auch ein bisschen Vertrauen in dein Glück haben und in Sachen, die sich fügen. Weiß nicht, 8 Sachen rauschen an dir vorbei und bei der 9. bist du halt zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder hörst ein Gespräch mit oder irgendeinen Scheiß und das reicht doch auch.
Also mir hat noch niemals jemand angeboten, irgendeine Immobilie zu kaufen. Und wenn, wäre ich da vor allen Dingen, wäre ich bei sowas ganz besonders misstrauisch, to be honest.
Ja, gut. Also wenn du jetzt gerade über, wie soll ich sagen, Eingänge an deinem Tonmischpult redest und so und dann auf einmal, übrigens, sag mal, brauchst du eine Eigentumswohnung in Karlsbad? Nee, das ist schon klar, aber also von solchen Unternehmungen halte ich mich komplett fern, ne? Also allein in einem anderen Land eine Wohnung kaufen, um Gottes Willen. Also,
mich hat tatsächlich Porto sehr gereizt, muss ich sagen. Also okay. Porto hat eine Direktverbindung mit Halle. Kann man mal zum Wochenende rüberfliegen. Oh, das darf man ja nicht sagen, ja. So, also das ist jetzt hier Oberschicht-Talk. So eine Wochenendwohnung in Porto. Aber der Witz ist, das ist ein riesiges Politikum in Portugal mittlerweile, weil das sehr, sehr viele US-Amerikaner wohl gemacht haben und der komplette Wohnungsmarkt in Porto im Arsch ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon gemacht haben oder ob sie kurz davor sind, den Kauf von Immobilien für Ausländer in Porto zu verbieten sogar.
Ja, das kann schon, ja, da gibt es einige Länder, die so reagiert haben, ne? Also klar, aber das ist natürlich auch, weiß ich nicht, da kommt mal irgend so eine Filmkamelle raus wie Eat, Pray, Love oder irgend so ein Scheiß und auf einmal sind die Häuser in der Toskana ein Drittel teurer, weil alle amerikanischen Millionärsgattinnen da einen auf Julia Roberts machen wollen.
War das
wollen,
nicht, ne? In Indien? Ich kann mich daran nicht mehr so richtig erinnern, da hatte ich Sex im Kino.
Bei Eat, Pray, Love?
Ja.
Also hast du vorher gegessen und gebetet oder nur Love, ne? Hattest nur du Sex oder war jemand dabei?
Ach, der sich jetzt nur den Witz freut. Ja, auf jeden Fall, es reizt mich schon, dieses Land zu verlassen. Aber man kann ja die Verantwortung nicht zurücklassen. Das ist,
ja, erstens das und zweitens ist es auch schwierig, was zu finden, wo es viel besser ist.
Naja, also beispielsweise am Meer zu wohnen, das macht schon mal die Luft besser.
Ja gut, da ist man in unserer Gegend natürlich 250 Millionen Jahre zu spät, ne? Für Meeresurlaub.
Kann ja auch warten bis zum nächsten Kontinent.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, da, wenn ich mich nicht irre, ist Europa da wieder randlägig.
Wir warten auf die Kontinentaldrift, genau. Auf jeden Fall. Ja, also am Meer ist schon schön, ja klar, aber es ist ja nicht so, dass Deutschland keine Küste hat, ne?
Tja, da hat man es aber verpasst, sich da mal eine Immobilie zu snacken.
Oder an einem See.
Süßer See ist auch super teuer.
Süßer See?
Was ist denn das? Kennst du den süßen See?
Nee.
Du kennst nicht den süßen See? Das ist, also es ist sehr schade, Mike, das solltest du dir unbedingt mal geben, vor allen Dingen, weil du ja Freunde in Eislehm hast. Der süße See ist ja direkt bei Eislehm. Im Endeffekt.
Aha.
Und da ist auch eine Burg schön am Rand und da gibt es Weingüter in Höhenstedt. Da kann man drum rumradeln, da gibt's, kann man auch schön baden gehen. Da gibt's,
siehst du nicht, sitze immer nur bei Svenny auf dem gepflasterten Hof. Muss ich mal die Gegend erkunden.
Ohne Witz, das wundert mich echt, weil in Höhenstedt, die machen beispielsweise auch immer Weinfest, das ist ja schön. Also das ist natürlich für dich jetzt weniger interessant, aber das ist natürlich als kulturelles Happening ist das gar nicht so schlecht. Und um See radeln ist ja easy, weil es jetzt relativ flach, aber einfach, also diese Ecke um den süßen See drumherum ist einfach die schönste Ecke in der Region.
Okay,
so rein ja cool. Vom Feeling. Also die Burg, die ist damals vor 20 Jahren oder so für 1 Euro verkauft worden an irgendwelche osteuropäischen Mafia-Leute. Seitdem schön. Verkommt die vor sich hin und was sehr, sehr schade ist. Ne? Also falls ihr die an jemand mit Vernunft verkaufen wollt, call me. Ne? Ich höre nochmal kurz. Ich habe gehört, so Immobiliengeschäfte passieren nur unter der Hand und persönlich.
Für 1 Euro habe ich noch nichts gekauft.
Naja, im Endeffekt, allein so ein Dach zu machen, kostet bestimmt zig Millionen.
Ja, sicherlich.
Vor allem, wenn es dann alles Schiefer gedeckt ist oder so.
Ja, klar. Also da ist das Denkmalamt dann richtig am Arsch, ne? Wenn du was machst. Aber das ist ja auch, hat man ja auch in Thüringen in einigen historischen Immobilien gesehen, wie schwer das ist, überhaupt einen unverantwortlichen Eigentümer dann mal zu enteignen. Ne?
Also gab es jetzt nicht in Eisenach so einen Fall mit dieser Villa, wie hieß das, Hohe Sonne? Diese jetzt ab.
Ja, irgendwas war da. Ja, gab es auch mal so ein Schlösschen oder der Kulturpalast in Unterwellenborn, ne? Ist auch so ein Ding, hat auch ein westdeutscher, in Anführungsstrichen, Investor nach der Wende geschossen. Ist jetzt auch dem Verfall preisgegeben.
Wobei das ja ein DDR-Objekt ist.
Oder? Ja, natürlich, aber es hat ja trotzdem Denkmalcharakter und
ist auch schön, Relevanz, ich meine, ne? Für die Belegschaft von der Hütte, da war das ja, ne?
Ja, genau.
Mhm. Ja. War ich schon. Mhm. Habe ich mir schon mal angeguckt, Lost Place-mäßig.
Ja, also schönes Teil. Also wenn man da mal eine Führung machen kann, ist schon unglaublich, was in so einer kleinen Stadt damals hingestellt wurde. Ne?
Also. Und also was ja auch ganz, ganz tragisch ist, ist ja auch Hummelshain.
Mhm.
Die haben ja auch einen Schwammbefall und irgendeinen westdeutschen Investor, der sich da überhaupt nicht kümmert.
Hm.
Und das ist ja von Schinkel entworfen gewesen. Also
man hat den Eindruck, manche warten dann auch auf den Schwamm, ne? Dass man dann an dem so ist ja dann oft so ein Punkt für Gebäude, wo man da wirklich nichts mehr machen kann. Ja, also da ist schon viel Schindluder getrieben worden. Aber erzähl mal, wo würdest du denn gerne hinziehen, wenn du nicht diese taustarken Knebel der Verpflichtung um deine Seele geschnürt hättest.
Pflicht und Ehre.
Mhm.
Diesem Ehre, Land gegenüber.
Okay.
Naja, also ich liebe meine Heimat ja wirklich. Es ist jetzt nicht so, dass ich es hier scheiße finde. Ne?
Hm.
Und ich bin ja auch so aufgewachsen, dass ich hier irgendwie jeden Stein kenne und deswegen einfach fasse ich auch Thüringen und Sachsen mit ein. Ne? Also Sachsen-Anhalt,
ja, also so geht es mir auch. Ja.
Nord-Sachsen-Anhalt ist ja wirklich völlig uninteressant und das kann man echt komplett in die Tonne treten, genauso wie Magdeburg. Aber alles, was so ist, Spaß. Also alles, ich meine, südliche Sachsen-Anhalt, ne, ist fantastisch und Thüringen und Sachsen, ganz tolle Ecken. Aber also was mir wirklich fehlt, ist einfach so ein bisschen die See, bin ich ganz ehrlich. Und da reicht es jährlich an die Ostsee fahren eben auch irgendwie nicht aus. Und mein Bildschirmhintergrund, seitdem ich da war, sind also wirklich auf meinem Handy, auf meinem Computer sind die Aran Islands. Das ist quasi.
Wo sind die?
Das ist westlich von Galway. Wenn du da kannst du mit der Fähre von Galway hinfahren. Also Irland.
Okay.
Und das ist also einfach total trist. Nichts wächst da. Es ist einfach ein Stein, Stein im Wasser und da regnet es permanent und Da sind auch die Banshees of Inisherin gedreht worden. Eine Story darüber, wie Leute, die auf dieser Insel leben, verrückt werden. Mich zieht schon dieses raue, so ein bisschen karge, zieht mich schon an. Das auch was so ein bisschen menschenleer ist, ehrlicherweise. So ein bisschen diese Weite. Du stehst irgendwo und blickst über endlose raue Natur und weiß, da ist einfach 1000 Kilometer, 2000, 3000 Kilometer niemand. Also ich will auch unbedingt mal nach Tristan da Cunha reisen. Das ist ja die Insel, die am weitesten entfernt ist von allen Kontinenten. So, das interessiert mich super, super krass. Aber zum Leben natürlich irgendwie nicht. Also da bin ich jetzt auch nicht blöd. Das ist klar, dass das irgendwie scheiße ist. Ja. Ich verstehe schon, warum viele Leute nach Madeira reisen. Ich denke, ich werde mir das dieses Jahr auch mal anschauen, weil das rein.
Aber da hätte ich auch mal Bock drauf. Steht auch schon lange auf meiner Liste. Oder die Azoren.
Ja.
Würde ich mir auch mal angucken.
Mhm. Ja. Also Inseln finde ich schon super interessant. Also, oder auch mal Madagaskar, ne? Also ich habe ein bisschen Angst vor der Pest, aber ansonsten.
Ja, ist ja nicht auch. Nee, das endemisch. War Sansibar, wo Malaria so ein Problem ist, ne?
Und auf Madagaskar ist Pest endemisch. Also es ist wirklich, weil die immer mit ihren Toten tanzen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee.
Das ist eine Packung Antibiotika, dann bist du das heutzutage los. Das ist ja, hat ja einen Schrecken verloren, also zumindest für unser eins heutzutage. In Indien ist die Pest auch noch, also nicht an der Tagesordnung, aber gibt es schon noch. Ne?
Ja,
genauso wie Lepra oder sowas.
Um deine Frage zu beantworten, hat nichts mit Eat, Pray, Love zu tun, aber ich liebe natürlich die Toskana echt sehr. Könnte mir das schon vorstellen, irgendwie so Toskana, Ligurien irgendwie in der Richtung. Schottland natürlich auch irgendwie. Das sind ja so meine Lieblingsorte. Ich habe einfach nicht so den Drang, aus Europa rauszukommen.
Okay.
Also was mich touristisch super interessiert, ist so das ländliche Japan. Also jetzt weniger so dieser Innenstadt Moloch, sondern eher so das, was man so sich zumindest vorstellt, ne? Ich mit meiner Laienmeinung, was ich mir so vorstelle vom ländlichen Japan. Also wie gesagt, so generell China würde mich auch interessieren, so ist nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich nach China einreisen sollte oder ob ich mittlerweile schon Probleme kriegen würde. Mich hätte auch, also ich hätte auch Russland gern mal bereist, aber das ist, glaube ich, aktuell nicht. Georgien finde ich interessant, habe ich es ja leider nicht hingeschafft bis jetzt. Ja. Kroatien finde ich toll, also da könnte ich mir auch vorstellen zu leben. Aber das ist so der Punkt, ich könnte es mir vorstellen, aber es ist jetzt nicht so der Drang, dass ich sage, ich muss da jetzt hin. Ja.
Ja, also, nicht, woran wie das gesagt, ne, die Lebenssituation ist ja was anderes als die Urlaubssituation immer. Ne? Das ist dann immer schon ein relativ großer Unterschied. Also ich bin jemand, ich bin jetzt noch nie jahrelang irgendwie an einem anderen Ort gewesen. Ne? Ich habe vielleicht mal maximal 1, 2, 3 Monate woanders gelebt zum Sprache lernen oder irgendwie sowas. Aber jetzt so richtig, dass ich mal ein Austauschjahr irgendwo anders war oder als Expatriate irgendwo in einem anderen Land gearbeitet habe, das habe ich noch nicht gehabt. Ne? Also das ist auch eine Erfahrung, da beneide ich einige meiner Bekannten und Verwandten drum. Also man merkt dann aber schon, wenn man mal länger an einem Ort ist, okay, also Alltag an einem Ort ist was komplett anderes als Urlaub an einem Ort. Ne? Also das ist auch, glaube ich, ein Trugschluss, den viele Auswanderungswillige so ein bisschen haben.
Ja, ne? Ja. Also schließe ich da draus, dass du jetzt auch nicht diesen Urge hast, irgendwie auszuwandern.
Also ich sage ja immer, je mehr ich in der Weltgeschichte rumgonkel, umso lieber bin ich wieder in meinem kleinen Weimar, ne? Wo du ja wirklich so alles in eine Nutshell hast. Und man weiß dann auch viele Dinge zu schätzen. Ne? Also wenn du mal in Russland eine Autopanne hattest oder so, dann setzte manche Sachen dann schon ein bisschen ins Verhältnis. Oder wenn du dich mal in Thailand auf der Straße verlaufen hast, in Bangkok. Man muss sich da das Beste aus den Ländern irgendwie mitnehmen, mental, glaube ich. Ne? Und das ein Stück weit hier beheimatet machen. Ich glaube, dir wird es richtig gut in Australien gefallen.
In Australien?
Ja, in einer australischen Großstadt. Da könnte ich mir vorstellen, dass dir das gefällt. Also weil die Leute haben eine ganz eigenartige, im positiven Sinne eigenartige, leichte und trotzdem leistungsorientierte Attitüde. Das irgendwie scheint denen bei aller Brilliance immer die Sonne aus dem Arsch so ein bisschen. Ne? Also wenn du in Sydney bist oder so, das ist schon, das habe ich ganz bewusst wahrgenommen, immer wenn ich in Australien war, dass die Leute ein ziemlich easygoing Gemüt haben. So, und dabei aber nicht so sind, dass sie nichts auf die Kette kriegen. Ne?
Das klingt ja wirklich nicht schlecht.
Nee, wirklich. Also könnte ich mir vorstellen, dass dir das gefällt.
Aber da gibt es leider keine Burgen, ne?
In Australien? Nee, ja, nicht
das,
so.
Das ist schon was mir fehlen würde. Du lachst, also ohne Witz, ich ziehe sehr viel Freude aus historischer Architektur, es ist wirklich so. Also jetzt nicht nur konkret Burgen, sondern einfach irgendwie so ein geschichtsträchtiges Stadtbild, das erfreut mein Herz einfach. Es ist jetzt natürlich auch nicht besonders flexibel zu sagen, na gut, dann zieh halt nach Prag, weil ob ich jetzt im ehemaligen Provinz Sachsen oder in Böhmen lebe, ja, das ist
ich
halt so.
Ich würde sagen, von Kulturräumen her ist das ja über die Jahrhunderte gesehen, also wenn man das jetzt mal mit der archivalischen Brille betrachtet, ist es ja die gleiche Suppe, ne? Also da ist ja jetzt kein, dass du auf einmal an Pagoden statt an Kirchen vorbeischreitest oder so, ne? So ist es ja nun wirklich nicht. Ja, aber so, da ist so ein bisschen Fernweh, merkt man bei dir latent immer.
Schon, ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich schränke mich da ja vor allen Dingen ein wegen Zeitnot. So, ne, oder vielleicht ist es auch Angst vorm Unbekannten. Ich kann es ja gar nicht so richtig sagen. Also zumindest meine Ausrede mir gegenüber ist immer die Zeitnot.
Also eine Komfortzone, ist dir schon bewusst, dass du die dann verlassen musst. Schon. Das ist immer ein Akt.
Schon. Schon. Das. Ich glaube, das ist es auf jeden Fall. Und vielleicht ist es auch das, was mich bis jetzt... Okay, also das Geld hat mich vor allen Dingen in Europa gehalten, weil es ja doch schon ziemlich aufwendig ist, über die Grenzen hier zu entkommen. Aber Europa ist ja mittlerweile auch so teuer geworden, dass das eigentlich auch kein Argument mehr.
Ja, also das ist wirklich eine Sache, da habe ich echt Glück gehabt, ne? Wenn man so ab Mitte der 90er oder irgendwie, als meine aktive Reisezeit begann, ich das komplette BAföG verflogen habe. Das ist schon, also da war teilweise, ich habe teilweise für 2 Wochen Snowboarden in Rocky Mountains 1/3 weniger Geld ausgegeben, als wenn ich das in Alpen gemacht hätte. Mhm. Ne? Also das war damals einfach so möglich, wenn da noch der Dollarkurs stimmt und man einen billigen Flug geschossen hat. Das sind ja alles Sachen, da hast du früher nie drüber nachgedacht. Da war ja Fliegen eher so wie Busfahren fast ein bisschen.
Ja. Und deswegen, oder das ist ja auch ein Punkt, glaube ich, warum die heutige Generation so pessimistisch ist, weil man eben diese Geschichten kennt so und die Bilder kennt, die so ein bisschen diese Leichtigkeit und Freiheit der 90er irgendwie so darstellt und man sich denkt, naja gut, wir sind derartig weit davon entfernt mittlerweile und auch perspektivisch, dass es mal wieder so wird, so in diesem Jahrzehnt, wo man an die Globalisierung irgendwie geglaubt hat und wo irgendwie alles möglich schien.
Ja, ist schon richtig, aber wie gesagt, also dieses Gefühl habe ich auch gehabt, ne? Also wenn dann von irgendwelchen westdeutschen Bekannten die Oma erzählt hat, ja, ach na ja, und dann waren wir da 2-3 Jahre auf Sri Lanka und dann sind wir noch nach Goa und was weiß ich, ne? Also irgendwie so, was weiß ich, so 60er, 70er Jahre.
Auf jeden Fall.
Das kam dir dann aus der 90er Sicht auch wieder viel, viel freier vor.
Ey, ne? Komplett verrückt. Ich habe das nicht gewusst. Es gab in 60er, 70er Jahren gab es eine richtige Reiseroute über Afghanistan nach Indien, eben zu diesen ganzen spirituellen Geschichten. Und Afghanistan war ein Reiseziel damals. Ich habe letztens, es gibt einen fantastischen Kanal auf YouTube, den ich sehr gerne verfolge, der heißt Bald and Bankrupt und der hat sich so zum Ziel, also der hat früher vor allen Dingen so Sowjetrepubliken bereist, so als Travel-Blogger, nur eben aus den Ecken, wo niemand hinreisen würde. Und der war mal in Afghanistan als Reiseblogger unterwegs. Es ist der Wahnsinn. Erstens unfassbar, wie freundlich die Menschen da sind. Und zum anderen, dass es einfach eine Zeit davor gab, was man ja völlig vergisst und etwas neben diesem Krieg und diesem Terror. Und die haben da einfach Ausflugsorte, die da sich in den 60er, 70er Jahren etabliert haben. Der ist Tretboot gefahren in Afghanistan. Verrückt.
Ja, kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen. Ne? Aber natürlich, man kennt ja auch die Bilder auch vom Iran und so weiter, ne? Als da wirklich Strandpromenaden gefüllt waren. Tja, da hat sich aus Menschenrechtssituationen nicht alles zum Guten gewandelt. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Heutzutage sind da die Diplomaten eher damit beschäftigt, irgendwelche Reiseblogger aus solchen Ländern rauszuholen oder Lösegeld zu bezahlen. Weil die dann doch irgendwelche Sachen unterschätzt haben. Ne? Weil es gibt ja nicht immer nur die Reiseblogger-Geschichte, ich war dort und es ist gar nicht so schlimm, sondern gibt auch die Geschichten, ich war dort und es war schlimmer. Aber also, die werden dann natürlich nicht auf Instagram verarbeitet. Ne?
Nee, der war auch in Syrien und da blutet einem echt das Herz, wenn du dir anschaust, wie offen und entwickelt die Gesellschaft da eigentlich ist. Also man kann doch nicht mal sagen war, sondern ist einfach. Das ist ja auch das säkulärste Land eigentlich gewesen der ganzen Region. Und wenn du dir da anschaust, welche Narben dann dieser Krieg hinterlassen hat in einer Umgebung, in einer Gesellschaft, die eigentlich sehr europäisch war schon.
Ja, also du musst dir das auch mal, das war ja auch in den Verhältnissen zueinander. Also es gab, ich weiß nicht, sowas wie Gala, Bunte oder so ein Scheiß auf solchen Zeitschriften. Da war Assad mit seiner Frau Asma so als Glamour-Paar auch schon drauf abgebildet vor vielen Jahren in Deutschland. Ne? Das ist nicht immer der finsterste Feind gewesen irgendwie.
Und ich finde das so krass, wie wir jetzt mit Menschen aus Syrien umgehen oder wie wir von denen denken. Und dann siehst du das Heimatland und denkst dir so, ey, wo ist der große Unterschied zu uns, bitte?
Ja, überhaupt nicht. Ne?
Also eben, das ist eben. Also es ist wirklich, also klar, wenn du dir jetzt beispielsweise Pakistan anschaust, dann siehst du einen Unterschied in der Lebensrealität und alles. Aber bei Syrien, es ist wirklich, wo ist der Unterschied? Na, also wie viel einfach auch diese Sprachbarriere dann ausmacht bei Menschen, die sich das nicht vorstellen können, dass es die zivilisatorisch selbe Stufe ist einfach. Ne? Die denkt, es sind irgendwelche Bauern und ne?
Nein, da überhaupt. Also wie gesagt, ne, ich will bei allem dann jetzt einen Despoten wie Assad nicht verharmlosen oder so, aber das ist ja eine Gesellschaft, deren Standard herrscht. Also da steigen Leute ins Flugzeug, kommen ja her und retten einen Monat später als Chefarzt Leuten Leben hier in einem Krankenhaus. Man hat dann so dieses in Anführungsstrichen bäuerliche Wüstenbild irgendwie vor Augen, manche Leute, was diese Länder betrifft, ne, aber auch im Iran, wie hochentwickelt da Teile der Gesellschaft sind und so weiter. Das ist vielen überhaupt nicht bewusst. In afrikanischen Gesellschaften ist das genauso.
Ist halt echt so. Und deswegen finde ich diesen Kanal so wertvoll, weil er einem das mal richtig krass ins Gesicht haut. Dass man einfach mal sieht, ey, das ist eben das, wie es hier eigentlich aussieht und nicht das, was ihr kennt aus den Medien im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 20 Jahren. Also ich finde das toll, weil es einfach so die eigentliche menschliche Seite zeigt. Und ich finde, viel, viel mehr Leute sollten das einfach sehen. Und das würde einfach so helfen, Vorurteile da zu überwinden.
Nee, das rückt auch viele Sachen, rückt dann auch viele Sachen in eine Perspektive. Ne? Und man weiß auch dann viel, viel mehr einzuschätzen, was viele Menschen, die flüchten mussten oder die sich dazu entschlossen haben, ein neues Leben woanders anzufangen, was die hinter sich gelassen haben. Ne? Ja. Weil es herrscht ja immer so dieses, ich habe das auch in den USA schon oft mitbekommen, ne? Also wenn du da irgendwie aus Deutschland bist oder so und dann hast du dann so von einigen primitiv gestrickten, da kriegst du immer so Sprüche und Fragen geklingt, so nach dem Motto, na und wie gefällt es euch im großartigsten Land der Welt und so. Und überhaupt nicht ironisch, ne? Sondern und, es ist geil Amerika, oder? So, wie ist denn das bei euch? Das habt ihr doch bestimmt nicht irgendwie sowas. Und können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man ihr Land nicht so geil findet wie die Heimat, aus der du kommst, was immer auch da gerade die Heimat ist. Und die gleiche Attitüde bekomme ich jetzt auch von vielen Menschen aus Deutschland mit. Ne? Das ist jemand, der kommt aus Syrien, das ist jemand, der kommt aus Afghanistan, das ist jemand, der ist aus dem persischen Bereich geflohen oder was weiß ich. Da muss doch froh sein, dass er jetzt hier endlich in Deutschland in der Zivilisation angekommen ist. Und dass da teilweise Leute, die Universitätsprofessoren waren, jetzt in der Grundschule Matheunterricht geben oder irgendwie sowas. Ne, und sich dafür nicht zu schade sind, weil ich ja eine Wahnsinns-Lebensleistung finde, sich so einstellen zu können ohne irgendeinen Dünkel. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen und das wird völlig marginalisiert, sowas. Ja. Schlimm.
Aber Pakistan ist trotzdem ein Shithole. Unglaublich.
Pakistan?
Boah, der ist auch durch Pakistan gereist und ich habe gedacht, alter Falter, das ist schon krass, hier zu leben, also hier leben zu müssen, gefangen zu sein, mehr oder weniger. Da waren heftige Szenen, muss ich sagen.
Ja, also ich glaube, Pakistan und auch Indien, das sind wirklich Parallelwelten, also wie du es auch teilweise in Südamerika hast. Ne? Also da hast du wirklich Hochtechnologie und reichsten Reichtum neben absolut bitterster Armut und mittelalterlicher Sklaverei.
Mittelalterlich, ne? Das ist halt echt der Punkt. Aber wo wir gerade dabei sind, es gibt auch ganz interessante Travel-Blogger, sage ich mal, die einfach in den USA mal so die abgelegeneren Regionen bereisen, so irgendwie West Virginia. Ist ja auch komplett im Niedergang begriffen seit Jahrzehnten. Auch krass, was da für Armut schon grassiert und Abgeschottetheit sozusagen.
Ich war schon in West Virginia, in Athens, glaube ich. Habe ich mal mit Caliban gespielt. Das war die Tour, die dann durch den 11. September abgebrochen wurde. Ach, krass. Da sind wir auch in West Virginia gewesen, Und man hat das oft, also wenn man
über
da...
Über 20 Jahre später aber jetzt, ne?
Also ja, natürlich,
jetzt noch die Opioid-Krise erst danach und alles Mögliche.
Also wenn ich das hochrechne, man hat damals schon, keine Ahnung, also ich sage immer, wenn du mal so eine halbe bis eine Stunde aus den großen Glamour-Städten in USA rausfährst und dann über Land, du musst dir nur mal die Telefon- und Stromleitung angucken, die Fensterrahmen, überhaupt die Infrastruktur und so weiter, also da... Weißt du, wo das Land eigentlich steht? Ne? Also das ist schon krass.
Ich würde gerne einfach mal ein paar Monate durch die USA reisen. Einfach mal quer durchfahren. Das würde mich so interessieren. Also wirklich so diese Ecken, die man nicht kennt. Mich interessieren Städte nicht. Das ist einfach, das ist mir nicht wichtig. Also vielleicht so einzelne Geschichten. Also ich würde mir schon mal Chicago angucken, ne? Beispielsweise so historische Orte, die irgendwie mal eine Rolle gespielt haben. Schon, klar. Aber vor allen Dingen so das dazwischen würde mich interessieren.
Also von dem Feeling, was man da hat, also wenn man vor allem so auch in amerikanische Provinzhauptstädte kommt oder irgendwie, ne, so Städte, von denen du jetzt noch gar nichts so viel gehört hast irgendwie, das sind da wirklich schon so kleine Paralleluniversen mit ihren eigenen Traditionen und so blöd wie es klingt, ich finde die Simpsons mit ihrem Springfield, die vermitteln immer eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Feeling davon, wie du dich fühlst. Ne? Du kommst da wirklich dann in irgendeinem Kaff in North Carolina an oder so. Und da gibt's halt in dem lokalen Museum ist die Attraktion der größte konische Zirkon der Welt oder irgendwie sowas. Ne? Keine Ahnung, wie es bei den Simpsons ist. Ja. Und da hat die örtliche Highschool, die hat da jedes Jahr ihre riesen Tradition und da gibt's vielleicht mal irgendjemand, der es mal zum Hollywood-Schauspieler geschafft hat aus dem County und da hält dann jedes Jahr dort an der Highschool eine Rede und was weiß ich und dann
genau, es ist so weit weg von der großen Bühne der Welt, ne?
Ja, es sind wirklich so kleine, ja, so abgeschottete Biotope fast, ne? Mit lokalen Fernsehsendern, mit lokalen Radiosendern, wie gesagt, mit lokalen Traditionen, mit lokalen Krösussen, mit kleinen Königen und Millionären und Milliardären und die da irgendwie zu tun haben und Familien, die da schon seit der Landnahme,
seit so Great ungefähr, Trail,
ja, da ihre Brötchen backen irgendwie. Also das ist hat schon was wirklich Anheimelndes, ne? Und da kannst du wirklich jeden Tag, wenn du willst, in so ein anderes Universum reisen, ne? Und genau, das ist ja auch das, ja, was viele Leute mitbringen, wenn sie, keine Ahnung, ne, wenn du jetzt an einer, wieder unser Beispiel, sagen wir mal, an einem Gymnasium in Pößneck bist, ne? Da wird deine Partnerschule jetzt nicht die Top-Schule in Chicago oder in San Francisco sein, sondern dann wahrscheinlich auch eher irgendwo auf dem platten Land, ne? Vielleicht in Maine oder in Texas oder was weiß ich, in welcher Ecke der USA. Und dann tauchst du in solche Paralleluniversen ein und kannst dann im Austauschjahr in so einem Paralleluniversum auf, ja, keine Ahnung, da gibt's Leute, die leben dann halt mal ein Jahr in Ohio oder in Idaho oder in Iowa oder irgendwie sowas. Ne? Und da nimmst du dann schon einiges mit, ne? Aber bis dann im Prinzip ist das nichts anderes, als ob jemand vom anderen Ende der Welt kommt und, also ich kenne zum Beispiel einen Isländer, der hat sein Gastjahr in Freital in Sachsen verbracht.
Ach du Scheiß.
Der Birkier. Hat dem super, super gut gefallen, ne? Aber ist natürlich nicht das, was man sich unter einem Jugendlichen unter einem Traveljahr vorstellt, dass man hier in Berlin Techno-Party macht oder in München Kunstschätze konsumiert und so weiter.
Wobei man natürlich auch aus Freital nach Berlin kommt.
Ja, natürlich. Das kann man ja auch machen, aber trotzdem ist das was anderes, da zu leben oder so, ne? Sondern man landet da wirklich dann auf einmal in einem Mikrokosmos, den man sich.
Das würde mich tatsächlich auch reizen. Ja. Aber Mike, wir haben uns jetzt tatsächlich ein bisschen verplaudert.
Das kennzeichne mal als Travel-Blog, glaube ich.
Das ist heute ein Travel-Blog gewesen, absolut. Aber ich möchte hier noch eine Geschichte erzählen.
Ja, erzähl mal bitte.
Wir haben ja heute noch ein bisschen was vor, dementsprechend ja. Nicht, dass ich das nicht schaffe.
Oh, so umfangreich.
Ja, warte mal, ich muss mich ja erstmal einrichten. Warum scheint mir jetzt die Sonne so ins Gesicht? Warte mal, ich muss mich ja irgendwie erstmal hinorganisieren.
Weil du eine Lichtgestalt bist.
Nee, aber es geht heute um eine Lichtgestalt.
Okay.
Um eine interessante Person, von der ich eigentlich denke, dass du sie kennen müsstest.
Oh, das hast du schon bei einigen gedacht.
Nee, aber diesmal muss es eigentlich so sein. Also es würde mich sehr überraschen, wenn nicht.
Okay.
Mike, unsere Reise trägt uns heute in der Zeit zurück.
Okay.
Schon ein ganzes Stückchen, aber nicht so weit räumlich. Vor allen Dingen dich nicht.
Okay.
Wir bewegen uns zuallererst nach Bad Langensalza. Da gibt's auf jeden Fall einen Baumkronenpfad, ne? So durch diesen äußersten Zipfel vom Hainich.
Hm.
Im Dreieck von Mühlhausen, Eisenach und Erfurt. Also tiefstes Thüringen.
Hm.
Und wir reisen zum 12. August 1762, ja, nach Bad Langensalza zur Geburt von Christian Wilhelm Hufeland.
Oh!
Hm. Kennst du den, Mike?
Ich glaube, ich habe ein paar Aktien von Hufeland Klinikum. Hufeland, ja, also der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber war das ein Reformtheologe oder irgend sowas? Nee. Oder ein Arzt?
Na, aber das ist gut. Das ist gut. Du hast bestimmt schon mal irgendwo eine Plakette oder so in Weimar gesehen oder irgendwas in der Richtung. Und deswegen ist es auch gut, wenn man mal das ein bisschen ausgräbt.
Okay. Genau.
Also der kommt auch aus einer Zeit, wo Nepotismus noch angesehen war, ja, und man mit Stolz genau das gemacht hat, was Vater und Vaters Vater so getan haben.
Dynastien.
Dynastien sozusagen. Also er kam auch in eine Dynastie.
Hm.
Wobei man sagen muss, dass die Stellung, die Vater und Großvater inne hatten, wirklich auch erstrebenswert waren. Nämlich sein Vater Johann Friedrich Hufeland sowie sein Großvater, die waren bereits am Hof in Weimar Leibarzt der dortigen Herzöge.
Hm.
Und dementsprechend war das natürlich auch eine Richtung, also die Medizin, die da vorherbestimmt war. So, klar, da musste man natürlich auch in die Fußstapfen treten. Und da verschlug es ihn zuerst an die Schule in Weimar und dann hat er in Jena und in Göttingen studiert. Ja, also wir hatten es ja letztens, alle möglichen wichtigen Leute haben in Jena studiert. Er auch. aber es war jetzt auch nicht so, dass er auch in Göttingen studieren wollte. Er wollte eigentlich in Jena bleiben, weil es vermutlich damals schon ein ziemlich geiler Ort zum Studieren war. Es ist überliefert, dass der Vater seinen Sohn dazu gezwungen hat, nach Göttingen zu gehen, weil sich sein Sohn dem munteren Studentenleben Jenas wohl zu intensiv widmete.
Ah ja,
genau. Naja, genau. Und weil er dann jeder Freude beraubt in Göttingen dann studieren musste, konnte er dann auch 1783 promovieren und wurde dann Doktor der Medizin. Aber offensichtlich hat er auch da eine Partycrew gefunden, denn er wurde dann Mitglied in der Göttinger Freimaurerloge Augusta zu den drei Flammen.
Mhm.
So, das ist natürlich immer so eine gesellschaftliche Geschichte gewesen, ne? Wenn man da irgendwie sich in der guten Gesellschaft vernetzen wollte. War aber auch nicht sein letzter Kontakt zu illustren Bünden, weil, und jetzt wird's wild, er 1784 den Illuminaten beitrat.
Okay.
So, und dann müssen wir kurz mal einen Break machen. Also es ist jetzt wirklich kein Witz, weil die gab's ja wirklich, auch als offizielles Bündnis, dem man einfach so beitreten konnte in dieser Zeit. Die haben ja wirklich existiert. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die über Illuminaten reden. Die Illuminaten, die sind am 1. Mai 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet worden. Und die existierten so offiziell bis 1785. Also er trat 84 bei, 85 wurden die dann in Bayern verboten. Und da war das Thema eigentlich schon wieder durch. Aber tatsächlich war sogar der Freiherr von Knicke, von Knicke im Illuminat, und der Grund, warum die Illuminaten überhaupt entstanden sind, waren basierend auf einer Krise der Freimaurerei der damaligen Zeit. Das führt jetzt zu weit, das zu erläutern, aber für viele war das eine kurze Zeit so eine Art Alternative zur Freimaurerei, war ähnlich aufgebaut, so von diesen Rängen, und war vor allen Dingen eben für Studenten und Freimaurer sehr interessant. 35% der Mitglieder waren übrigens Adlige. Also im Endeffekt ging es da auch nur um das Who is Who und Lobbyismus. Und Goethe war ja auch am Start, ne?
Naja, gut, also, das war nichts anderes als ein exklusiver Telegram-Channel damals.
Im Endeffekt sowas.
Ja.
Nur ganz kurz, um euch da alle abzuholen. Ja, also mit dem Abschluss seines Studiums ist er dann zurück nach Weimar. Und sein Vater erblindete, weswegen, das ist auch der Grund, warum er nach Weimar zurück ist, dem hat er dann in der Praxis geholfen. Und 1787 verstarb er dann und Christian Wilhelm übernahm dann die Praxis, die er dann bis 1793 führte. Er heiratete auch im selben Jahr, also 87, weil er vermutlich dann eingesehen hat, scheiße, jetzt ist das lustige Studenten- und Geheimbündlerleben vorbei, ich muss jetzt ja ernst machen, und heiratete dann die Juliane Wilhelmina Amelung. So, und er war dann, wie gesagt, für die Stadt Weimar zuständig, fungierte da als Landarzt und als Apotheker, also hat auch selber Arzneien hergestellt. Und als dieser ist er dann nicht nur Hofarzt des Herzogs gewesen, sondern eben auch, hatte auch andere Goethe, sein Illuminatenkumpel beispielsweise, Schiller, der ja ein Illuminatengegner war, beispielsweise Herder, Wieland waren seine Patienten. Ich meine, Weimar war jetzt auch nicht so groß, ne? Also irgendwo musste man
um Gottes Willen, ja, ja.
1790 wurde er dann Mitglied an der Leopoldina, ne, der Kaiserlichen Akademie der Naturforscher. 91, 92 ist dann, und da vielleicht hast du seinen Namen deswegen schon mal irgendwo gesehen oder gehört, ist in Weimar auf dem Jakobsfriedhof das erste Leichenschauhaus Deutschlands gebaut worden. Mhm. Nach Plänen von Hufeland. Und das ist tatsächlich etwas, das ihm ziemliche Bedeutung gebracht hat, weil er sozusagen einen spezifischen Ansatz des Umgangs mit Toten hatte. Mhm. Dieser Vorteil von Leichenschauhäusern, ich zitiere jetzt mal, die Toten mussten bis zu ihrer Beisetzung nicht mehr tagelang in engen Privatwohnungen aufbewahrt werden und der Tote stand im Leichenhaus bis zum Eintreten untrüglicher Todeskennzeichen unter professioneller Versorgung. So wurde hier sichergestellt, dass kein Lebendiger irrtümlich beerdigt wurde. Das war ja auch so eine Angst damals, ne? Also diese Leute, die dann lebendig begraben wurden und so. Und entgegen anderen Mediziner war eben sein Ansatz, dass man den Tod so lange für einen Scheintod hielt, bis der Körper anfing zu faulen. Also vorher sei ein Toter nicht als tot anzusehen. Nicht nur dafür, aber auch deswegen erhielt er dann die Cotenius-Medaille der Leopoldina und sein Ruf eilte ihm zu dem Punkt dann immer weiter voraus. Arzt zu sein war dann halt bei Weitem nicht mehr genug. Er hielt dann als Honorarprofessor in Jena Vorträge von 93 bis 1801, wo im Endeffekt aber vollbesetzte Hörsäle produzierte. Und vor allen Dingen in dieser Zeit entwickelte er dann die sogenannte Lebenskrafttheorie als Gegenentwurf zur damals modernen und anerkannten Brownschen Lehre. So, weiß natürlich selbstverständlich, worum es da geht. Für alle anderen erkläre ich das ganz kurz nochmal, ohne jetzt zu tief reinzugehen. Also im Prinzip ist so bezeichnet diese Lebenskraft und Vitalität eines Organismus, dessen Fähigkeit, sich an widrige Lebensumstände sowie Umweltbedingungen anpassen zu können oder dem zumindest zu trotzen oder die sich zunutze zu machen. So, also die Überlebens- und Anpassungsfähigkeit des Körpers in diversen Umweltbedingungen ist halt variabel, ne? Und der Brownianismus ist im Gegensatz dazu ein bisschen abenteuerlicher, ist auch widerlegt. Laut dem Schotten Brown sei für die Gesundheit die Erregbarkeit des Körpers, also die Excitability of the Body, ausschlaggebend. Ja? Gemeint ist damit die angeborene Fähigkeit, durch äußere Reize stimuliert zu werden. Und gesund ist man, wenn man ein Gleichgewicht zwischen Reizen und Reizbarkeit entwickelt. Und wenn man jetzt eine zu hohe Erregbarkeit, eine sogenannte Stenie, oder eine zu niedrige, eine Asthenie hat, dann wird man krank. Ja, so. Aber zurück zu Christian. Er bekam dann weitere Ehrungen und da kamen dann auch weitere persönliche Bekanntschaften dazu, wie das halt so ist, ne? Er hat auch später bedeutende Persönlichkeiten ausgebildet, beispielsweise den späteren Würzburger Medizinprofessor Johann Bartholomäus von Siebold. Wie andere bedeutende Persönlichkeiten erblindete er dann auf seinem rechten Auge 1789.
Das soll vorkommen.
Übrigens noch, das hätte ich ganz vergessen zu erwähnen. Und wie gesagt, Hofarzt war er in der Zeit auch. Und als dieser wurde er auch von vielen anderen, umworben. Beispielsweise der damalige Zar von Russland, ne, Pavel Petrovich der Erste, wollte ihn gerne als Leibarzt haben. Er lehnte aber alles ab, bis er dann 1800 nach Berlin berufen wurde, um dann dort Leibarzt des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Zu werden. Mhm. So, und da wurde er dann auch Leiter des Collegium Medicorum dem Charité. So. Also er wurde Leiter der Charité. Also merkt man mal, welches Kaliber der Mann hatte. und trat dann 1801 auch neben anderen großen Medizinern dem Sechs-Ärzte-Verein bei, der dann 1810 Teil der medizinisch-chirurgischen Gesellschaft wurde. Und wie man da an diesen Jahreszahlen jetzt schon so ein bisschen sieht, es wurde jetzt auch so langsam am preußischen Hof ein bisschen ungemütlich, weil der Krieg ja irgendwann auch Einzug hielt und auch ihn erreichen würde, also fast. Ich meine, er war jetzt seiner alten Heimat entkommen, so ein bisschen, wo es noch ein bisschen heftiger zur Sache ging, 1806. Und wenige Tage nach dieser Schlacht, ne, bei Jena in Auerstedt, ist er dann, also ganz kurz, damals hat Preußen komplett auf die Fresse gekriegt von Franzosen. Und kurz danach ist er dann mit der preußischen Königin Luise und deren Kindern nach Königsberg geflohen und von dort aus weiter nach Memel. Auf dieser Flucht ist Luise schwer an Typhus erkrankt und auch ihre Kinder bekamen sehr, sehr schweres Fieber und es wird überliefert, dass die möglicherweise nur wegen Hufeland überhaupt überlebt haben. Also hier auch wieder nochmal die historische Bedeutsamkeit dieses Mannes einfach, ne?
Ich möchte noch dazwischen schieben, Jena-Auerstedt hat auch Sachsen vor die Fresse gekriegt, nicht nur Preußen, das wird immer so ein bisschen unterschlagen, ne? Egal.
Aber das war jetzt nicht so relevant für
Nee, war es nicht.
Genau, jedenfalls der preußische Königshof ist dann bis 1808 in Memel, dann ging der dann nach Königsberg und 1809 kam er dann auch wieder nach Berlin. Und in Berlin hat er dann auf jeden Fall ganz schön viel zu tun und auch vor allen Dingen, um das Leben des einfachen Volkes zu verbessern. Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, das kann ich jetzt so in der Rückschau nicht sagen. Er wurde im Zuge dessen von seiner Frau verlassen, was ihn so fertig gemacht hat, dass er dann auch Trost in der Bibel fand und in Lyrik fand er dann auch Trost. So. Aber vielleicht ist auch diese Beziehung zur Religion was ihn da sehr geprägt hat für sein weiteres Werden in Berlin. Ja, also nach seiner Rückkehr wurde er dann Professor für spezielle Pathologie und Therapie. Er gründete die Poliklinik für Arme, wurde Dekan an der medizinischen Fakultät und zum Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften, wurde auch Staatsrat in der Abteilung Gesundheitswesen im preußischen Innenministerium. Er hat dann die Hufland-Gesellschaft gegründet, eine Fortbildungsgesellschaft im medizinisch-chirurgischen Zusammenhang. Heiratete dann nochmal 1815, das ist jetzt nicht so relevant im Zusammenhang, aber nur der Vollständigkeit halber sei das gesagt, die Sängerin, eine Sängerin der Berliner Singakademie, Helene Troschel. Und aber wie gesagt, er hatte sehr viel zu tun, gerade auch im Hinblick Unterstützung von armen Leuten und setzte sich für die Unterstützung Kranker durch öffentliche Gelder aus und hat den Ausspruch geprägt, der Kranke allein ist arm. Und er setzte sich vor allen Dingen für die Hygiene in Berlin ein. Also wie alle, die Berlin zum ersten Mal betreten, hat er sich gedacht.
Ich wollte gerade sagen, so einen bräuchte es mal wieder.
Ja, also er soll zu den Zuständen mal bemerkt haben, vorläufig stinkt es hier noch. Und er bemängelte, dass vor allen Dingen unbekannte Arme hier zu früh stürben. Er war dann auch derjenige, der die Pockenimpfung einführte.
Okay.
Forderte die Verbesserung der Schulgesundheit und der Arbeitsbedingungen, verbesserte Gesetze zur Hygiene, forderte eine Sozialversicherung für die Leute vom Staat Preußen. Also er war da sehr aufklärerisch unterwegs, sage ich mal. Und am 25. August 1836 verstarb er dann in Berlin. Ja, hat eine riesige Legacy hinterlassen. Also nicht nur diese ganzen Mitgliedschaften in Verbänden, diese Lehrtätigkeit, 400 Publikationen hat er verfasst. Unter anderem die Dissertation vom Gebrauch der elektrischen Kraft beim Scheintod. Er hat sogar ein Lexikon zum Scheintod herausgebracht. Abhandlungen über die Ausrottung der Pocken, Artikel über Makrobiotik, auf dessen Feld Hufeland einer der Mitbegründer ist oder der Begründer schlechthin. Die Schrift Guter Rat an Mütter von 1803. Er brachte seit 1795 eine Zeitung heraus mit dem Titel Journal der praktischen Arzneikunde und Wundarzneikunst. Und sein Haupttitel war Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Ja, er hat sich für diverse gesundheitsfördernde Maßnahmen und Verhaltensweisen ausgesprochen, beispielsweise Sport treiben und sich regelmäßig bewegen, sich bewusst ernähren, den Alkoholkonsum zu reduzieren, Stress vermeiden, auf genügend Schlaf achten. Also im Endeffekt hat er damals schon so Ratgeber für Instagram geschrieben, die man heute genauso verwenden könnte.
Krasser Typ. Und
also im Endeffekt, es ist genau das, was uns da heute begegnet. Und er war da einfach seiner Zeit ziemlich voraus. Er spielte gleichzeitig aber auch den Begründern der Naturheilkunde in die Hände. Etwa indem der Erfinder der Homöopathie, Samuel Hahnemann, in seinem Journal der praktischen Arzneikunde einige Abhandlungen veröffentlichen durfte. Also er war da sozusagen da die Bühne, die da bereitet wurde. Aber das heißt nicht, dass er ein Fan von dieser Homöopathie war. Also Hufeland hat das auch kritisiert.
Ja gut, also wenn es dort diskutiert wird und kritisiert wird oder so, ist das ja auch okay, sowas veröffentlichen zu lassen. Kann ja jeder seine wissenschaftliche oder nicht wissenschaftliche Meinung da kundtun.
Ja.
Ist ja. Aber krass, also wie gesagt, der Name begegnet einem natürlich auf Schritt und Tritt. Ne? Ich glaube, ich war vorgestern in der Hufeland-Apotheke hier in Weimar. Hufeland Klinikum, keine Ahnung. Ich kann mich auch erinnern, kann das sein, in vielen DDR-Biografien von irgendwelchen, weiß ich nicht, so Gesundheitspolitiker, gab es eine Hufeland-Medaille oder sowas in der DDR oder einen Orden oder irgend sowas?
Ich würde ja gerne zu Ende erzählen.
Ach so.
Ja.
Ja. Also der Name, aber wer dahinter steckt, habe ich mir nie so bewusst gemacht.
Deswegen dachte ich mir das. Es gibt nämlich auch viele Hufeland-Straßen in Ostdeutschland. Ja, deswegen dachte ich mir, ey, lass doch mal kurz über den sprechen. So, das war so ein bisschen der Ansatz. Also so Namen, gerade aus der Zeit, gibt es ja echt viele, die irgendwie überliefert sind, aber niemand weiß heute mehr, wer da eigentlich dahinter steckt. Deswegen dachte ich, hey, das. Also er hat ein Ehrengrab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof bekommen. In seinem alten Wohnhaus in Berlin am Hegelplatz 1 gibt es eine Gedenktafel. In Bad Langensalza gibt es einen Figurenlauf als Arztfigur mit Patient am Rathaus. Dann gab es, wie gesagt, mehrere Straßennamen. Die Medaille zu DDR-Zeiten gab es. Es gibt eine Hufeland-Stiftung, die seit 1960 den Hufeland-Preis für die beste Arbeit der Präventivmedizin vergibt. Es gibt ein Hufeland-Haus in Frankfurt. Seit 1975 existiert die Hufeland-Gesellschaft, ein Dachverband für integrative Medizin, die seit 2009 den Hufeland-Forschungspreis vergibt. Und an der Universität Göttingen gibt es das Hufeland-Klinikum mit Standorten in Mühlhausen, Bad Ems, Bad Langensalza. In Bad Pyrmont gibt es die Hufeland-Therme. Ja, und vielleicht möchte mit einem Zitat enden von ihm als Verfechter des Hippokratischen Eides. Er soll gesagt haben, wehe dem Arzte, der Ehr- und Gelderwerb zum Ziel seines Strebens macht. Er wird im ewigen Widerspruch mit sich selbst und seinen Pflichten stehen. Er wird seine Hoffnungen ewig getäuscht und sein Streben nie befriedigt finden und zuletzt seinen Beruf verwünschen, der ihn nicht lohnt, weil er seinen wahren Lohn nicht kennt.
Also da geht er von sehr viel Idealismus in der Person eines Arztes aus. Kann man nicht immer bestätigen.
Naja, aber bei dem Werdegang.
Also bei ihm, aus seiner Sicht natürlich schon, aber mir fallen da nach 2 oder 3 Semestern Medizinrecht an der Uni, fallen mir da schon einige Gegenbeispiele von Ärzten ein, denen das eigentlich relativ egal war. Also die da keinen innerlichen Widerspruch gespürt haben zwischen dem Sendungsbewusstsein und dem, was sie eigentlich gemacht haben. Naja, gut. Aber sehr interessant, vielen Dank. Also wirklich ein Name, der einem oft begegnet. Wie gesagt, also ne, ich habe ja am Anfang so dunkel Ahnung geäußert, hat irgendwas mit Medizin zu tun oder vielleicht mit Theologie oder so. Aber wer das nun wirklich war, krass. Ja, interessant, vielen Dank.
Gerne, gerne. Also wie gesagt, gerade so diese Namen, die einem irgendwie an Straßenschildern über den Weg laufen, einfach mal hinterfragen, wer steckt dahinter. Ich finde das auch ganz geil. In Halle ist das so, in Dresden ist es, glaube ich, auch so, da stehen immer so Kurzbiografien unter den Namen bei den Straßennamen. Das finde ich cool. Da hält man
ab und zu mal inne. Ja, dass man zumindest weiß, wer es war, ne? Reformpädagoge oder Architekt des 18. Jahrhunderts oder irgend sowas. Das ist schon interessanter auf jeden Fall. Ja.
Mike, war eine schöne Folge, fand ich.
Ja.
Vielleicht, weil ich so viel reden durfte heute.
Wir sollten zusammen verreisen mal. Also das habe ich auf jeden Fall. Island, wie gesagt, du musst mal mit nach Island kommen. dass als du deine Begeisterung für die schottische Einöde vor den Preis gegeben hast, ich sofort in den Kopf gekommen, müsstest dich mal in die isländische Landschaft stellen.
Ich hätte halt super Bock auf die Färöer.
Färöer, ja, da war ich einmal, allerdings nur so als so ein Fähraufenthalt, ne? Als ich mal mit der Fähre nach Island bin, von Dänemark aus, da kommen wir auch über die Färöer. War typisches färingisches Wetter da, ne? Also man hat eigentlich nichts gesehen, aber konnte schon so ahnen, dass wenn das da mal richtig cool ist vom Wetter her, ist glaube ich auch ein Erlebnis. Auf jeden Fall.
Man kann über Schottland auf die Färöer fliegen. Tatsächlich. Also das habe ich auch auf meiner Bucketlist. Auf jeden Fall. Der Island natürlich auch.
Ja, na, du kannst, Bekannter von mir hat mal auf einem Festival beim G-Fest auf den Färöerinseln mit einem Sea Shepherd T-Shirt gespielt.
Oh.
Der Eddie Gates Drummer. Gab entsprechendes Feedback, sag ich mal. Aber sonst kennt sogar ein, zwei Leute da. Ist schon ein interessantes Völkchen auf jeden Fall. In jeder Hinsicht. Und
ist super dramatische Landschaft.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon krass. Na gut, mein Guter. Dann bis nächste Woche.
Bin gespannt.
Ich wünsche dir eine schöne Woche. Was für ein Video arbeitest du gerade?
Heute, also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, quasi heute, kommt ein Video über einen mexikanischen Pornoarzt raus.
Pornoarzt?
Ja, der macht seit Jahren auf YouTube Beiträge, die eigentlich Pornografie sind, um einen Sales-Funnel zu seinen eigenen Websites zu leiten.
Ist der Gynäkologe oder?
Nee, der ist kein Gynäkologe, tut aber so.
Ach so. Okay. Warum stelle ich mir jetzt so einen unsympathischen, fetten Typ mit einem großen Schnauzbart vor irgendwie?
Nee, ganz so nicht, aber trotzdem ist das alles ein bisschen weird und ich habe mich da mal ein bisschen reingegraben in das Thema.
Das klingt echt wild. Okay, ich zieh's mir rein. Mach's gut.
Kannst mir dein Feedback nächste Woche geben. Tschüss.
Übrigens, sag mal, brauchst du eine Eigentumswohnung in Karlsbad?